So, heute Abend, heute früh geht es dann weiter, so mit dem Thema Gebet, aber wie. Und wenn ich da über Gebet denke, dann gibt es jetzt eine Person, die mir immer dann wieder dann einfällt. Und diese Person ist auch länger als uns, länger als wir hier in der Gemeinde. Und das ist die Christiane. Und Christiane hat über die ganzen Jahre dann immer so leidenschaftlich gebetet. Und ich dachte, es ist gut, wenn wir bei diesem Thema sind, dass wir eine Person dann eine Gelegenheit geben, zu dem Thema etwas zu sagen und eine Predigt zu bringen, die wirklich aus ihrem Herzen kommt. Und deswegen freue ich mich, dass Christiane heute die Predigt hat. Christiane, komm jetzt und Gott segne dich. Klasse, danke.
Wie ich heiße, das wisst ihr jetzt schon. Ich bin also im Leitungsteam von der Jesusgemeinde. Und der Nikolaus, den ihr eben gesehen habt, das ist mein Mann. Und in dieser Gebetsserie, da hat mich ein Thema sehr bewegt. Ich habe mich so gefreut über den Einstieg mit den Psalmen von letzter Woche, was der Dirk gebracht hat. Das ist auch was, was ich immer wieder mit einer Freundin zusammen gemacht habe. Wir haben uns jede Woche früh getroffen, zu zweit, und haben gebetet. Und dann haben wir immer den Psalm des Tages gebetet. Je nachdem, was für ein Tag war, haben wir den Psalm gebetet und dann 30 dazu gerechnet und dann den auch und dann den auch. Und das macht Spaß. Und einmal war auch in einem Hauskreis, ich habe früher einen Hauskreis mit lauter Mädels geleitet, und da waren wir dann zum Essen und der Uwe war als Ältester und hat uns im Hauskreis besucht. Und dann habe ich den Uwe gefragt, ja Uwe, was würdest du denn gerne essen? Und er sagte, ja schon so eine Pekingente. Und das war so, das hat er öfters gesagt. Und dann haben wir also überlegt, was machen wir denn? Na, natürlich, also eine Pekingente. Und dann haben wir uns das Rezept angeschaut, der ist zu kompliziert. Dann haben wir daraus eine Great King Ente gemacht. Und nachdem wir gut gegessen hatten gegen Mitternacht, meinte der Uwe dann aus Spaß, dann lesen wir jetzt noch den Psalm 119, das ist der längste. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir. Und dann haben wir den gelesen und dann hat jeder noch seinen Lieblingspsalm gelesen. Also so viel zum Beten für die Psalmen. Jetzt bitte können wir das Video anschauen. Ja, der Vater, der konnte die Kinder kaum loskriegen. Wasser ist nass, Wasser macht Spaß. Ja, so soll es heute um das Thema lebendiges Wasser gehen, von der Geschichte in Johannes 4. Da ist Jesus auf den Weg von Judäa nach Galiläa. Und sein Weg führt ihn nach Samarien, durch Samarien, und da kommt er zu einer samarischen Stadt namens Sychar. Da könnt ihr den blauen Pfeil sehen, das ist Sychar. Und dann in der roten Schrift drüber steht auf Englisch Jakobsbrunnen. Und Jesus war schon lange zu Fuß unterwegs und ist müde nach der langen Wanderung und setzt sich dann an den Brunnen um die Mittagszeit. Kurz darauf kommt eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen, und Jesus sagt zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Und Jesus war da alleine, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht. Sonst wollen doch die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Und sie erwidert, bist du ein Jude und ich eine Samariterin? Warum bittest du mich, mir zu trinken zu geben? Jesus antwortet, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und da sagt die Frau, du hast doch kein Seil und kein Eimer und der Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Die Frau hat ein Gespräch mit Jesus. Und ein Gespräch mit Jesus oder Gespräch mit Gott, was ist das? Das ist auch Gebet. Gebet ist, wenn wir uns mit Jesus unterhalten. Und in dieser Geschichte haben mich einige Aspekte sehr bewegt. Jesus sagt ja auch an einer anderen Stelle etwas über das lebendige Wasser. In Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und im nächsten Vers heißt es dann, damit ist der Heilige Geist gemeint. Und über dieses lebendige Wasser sagt dann Jesus in dem Gespräch zu der Frau, wer von diesem Wasser trinkt, dessen Durst ist auf ewig gestillt. Und sie unterhalten sich dann noch ein bisschen weiter. Die Frau verwickelt ihn in eine theologische Diskussion. Was ist denn jetzt die richtige Anbetung? Wir Samariter haben da unseren Berg und da haben unsere Vorfahren angebetet. Und ihr seid Juden, ihr sagt, Jerusalem ist richtig. Na, was denn nun? Und es ist genial, wie Jesus ihr antwortet. Er sagt, weder noch. Weder der Berg noch der Berg, sondern die wahren Anbeter werden mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jetzt sehen wir im nächsten Slide der 10. Vers. Da sagt die Samariterin, und da sagt Jesus zu ihr, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der sagt, gib mir zu trinken, dann würdest du ihn um das lebendige Wasser bitten. Ja, wer ist er? Die Frau sagt, du bist ein Jude. Wir wissen, Jesus ist mehr als ein Jude. Der Schein trügt. Manchmal sehen wir jemanden äußerlich und wir wissen gar nicht, was das für jemand ist. Zum Beispiel wurde jetzt in Rom, da war übrigens dieses Bild mit den Kindern und dem Brunnen, dieses Video gedreht. Und Dirk hat gesagt, er sieht irgendwelche Ruinen im Hintergrund. Ich habe im Hintergrund so ein Schirmchen gesehen, wo eine Eisdiele ist. In Rom gibt es besonders leckeres Eis. In Rom, in der Ostermesse, wurden auch 8 Leute getauft. Und einer davon war ein Migrant aus Nigeria. Und der wurde in Rom als Held gefeiert, weil er einen bewaffneten Überfall auf einem Supermarkt durchkreuzt hat. Der saß vor dem Supermarkt und hat gebettelt. Und ich muss ehrlich sein, ja, wenn ich an einem Supermarkt vorbeilaufe und da jemand sitzt, der bettelt, ich denke meistens gar nicht groß was über diese Leute. Oder wenn, dann vielleicht nicht so unbedingt was Positives. Aber was jetzt passiert ist, da kam ein vermummter Mann in diesen Supermarkt mit einem Fleischerbeil und zwingt die Kassiererin, ihm 400 Euro zu geben. Und rennt dann raus. Und dann stellt sich dieser Mann, der vorher gebettelt hat, dem entgegen und hält ihn fest, bis die Polizei kommt. Ja, der hat natürlich jetzt ein Aufenthaltsrecht bekommen. Ja, im 1. Samuel 16,7, das ist die Geschichte, die kennt ja auch alle, wo der Prophet Samuel kommt, um den nächsten König zu salben. Und da ist er auch so beeindruckt von den Jungs, die so schön aussehen und die so groß sind. Und Gott sagt ihm immer, nein, der ist es nicht. Der ist es auch nicht, der ist es auch nicht. Und schließlich, als letztes, kommt also der Kleinste, der David. Und Gott sagt, der ist es. Und da ist der berühmte Satz in der Bibel, wo es heißt, Gott schaut nicht auf das Äußere, sondern er schaut auf das Herz. Manchmal gibt es eben mehr als das, was wir sehen. Also Jesus ist nicht nur ein Jude. Sein Name Jeschua bedeutet der Retter. Er ist mein Hirte, er ist mein Versorger, mein Freund, meine Gerechtigkeit. Er ist der Messias. Als der gibt er sich auch später in der Geschichte der Frau zu erkennen. Er ist mein Heiler, er ist meine Hilfe. Er ist der, der alles weiß und der mich ganz genau kennt. Der weiß, wann ich sitze, wann ich stehe. Auch jedes Wort, bevor ich es ausspreche, weiß er schon. Er ist der Schöpfer der Welt. Der hat alles durch sein Wort erschaffen. Er ist das Lamm auf dem Thron, er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und er ist gut und seine Gnade oder je nach Übersetzung seine Liebe währt ewig. Das ist vielleicht auch der Refrain von dem Lied. In dem Psalm 136 kommt dieser Vers 26 Mal vor. Und dasselbe Lied haben auch in der 2. Chronik 20 die Israeliten gesungen, als sie umgeben war von 3 feindlichen Armeen, die in der Überzahl waren. Und da hat Gott gesprochen durch Propheten und hat ihnen die Anweisung gegeben, was sie zu tun haben. Und da sind die Sänger vorausgegangen, haben genau dieses Lied gesungen, preist den Herrn, er ist gut, seine Liebe ist ewig. Und was dann passiert ist, war übernatürlich. Die Feinde haben sich gegenseitig erledigt und die Israeliten mussten gar nicht kämpfen, sondern nur noch die Beute einsammeln. Ich mag die Geschichte, weil es um Lobpreis geht. Er ist mein Geliebter. Das hohe Lied. Das ist wunderschön. Er kann nicht lügen. Ja, das ist toll. Er bewahrt mich. Und er stellt mich makellos vor den Herrn hin. Er ist treu. Er ist das Brot des Lebens. Er ist die Wahrheit und das Leben und der einzige Weg zum Vater. Er ist das Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Die Frau sagt, gib mir dieses Wasser. Die Frau hat gut reagiert. Sie ist eingegangen auf das, was Jesus ihr gesagt hat in dem Gespräch. Das ist eine gute Idee, darauf einzugehen, was Jesus uns sagt. Und Jesus sagt dann zu ihr, geh, ruf deinen Mann, komm beide zusammen her. Und jetzt sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Ich habe damals, als ich das gelesen habe, gedacht, ich kann mich so gut mit der Frau identifizieren. Ich war ganz lange Single, bevor ich Nikolaus kennenlernte. Und Gott wünscht sich natürlich, dass ganze Familien zusammen zu Jesus kommen, dass Ehepaare zusammen zu Jesus kommen, ganze Dörfer, ganze Städte, ganze Länder, ganz Deutschland, wie wir vorhin gebetet haben, dass sie zu Jesus kommen. Und ja, und jetzt als Single, was macht man? Da habe ich gesagt, Jesus, du sagst, ich soll mit meinem Mann herkommen, was mache ich jetzt? Und dann hat er mir die Idee gegeben, ja, ich kann meinen Mann im Gebet vor ihn bringen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie er aussieht, wie er heißt und wo er wohnt oder wann wir uns treffen. Und ja, möchte ich euch ermutigen, wenn ihr noch Single seid, den zukünftigen Mann oder die zukünftige Frau im Gebet vor Jesus zu bringen und für den richtigen Zeitpunkt zu beten, dass man sich trifft. Und Gott macht eine Vorbereitung im Herzen von ihm und auch von mir oder von ihr oder auch von dir, wenn du ein Mann bist. Jetzt antwortet Jesus, du sagst die Wahrheit. 5 Ehemänner hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Aua. Naja, also das mit der wilden Ehe ist gar nichts Modernes. Und manchmal passiert es im Gespräch mit Jesus, dass er ein Thema anspricht, was nicht so angenehm ist. Und die Frau kommt aber aus dem Gespräch sehr fröhlich heraus. Sie bringt ihr ganzes Dorf mit zu Jesus. Sie erzählt allen Leuten von Jesus. Und das war vorher in ihrem Problem, was vorher in ihrem Leben war, ist plötzlich kein Problem mehr. Ich wünsche uns das allen, dass wir aus der Begegnung mit Jesus fröhlich herauskommen. Es gab auch einen anderen Menschen, der Jesus begegnete. Ihr kennt sicher die Geschichte vom reichen Jüngling. Da heißt es, und er ging weg und war traurig. Er fand das, was Jesus ihm vorgeschlagen hat, für ihn nicht so attraktiv und war da in dem Moment nicht bereit, darauf einzugehen. Wir wissen nicht, ob er zu einem späteren Zeitpunkt darauf eingegangen ist. Wenn wir auf das eingehen, was uns Jesus vorschlägt, das ist eine fröhliche Angelegenheit. Und das wünsche ich uns. Die Frau war ehrlich. Und wir dürfen ehrlich sein, wenn wir uns mit Gott unterhalten. Wir dürfen ihm alles sagen. Jesus hat uns das Rederecht von dem Gnadenthron Gottes erkauft. So steht es im Hebräerbrief. Ja, wir haben da eine Redefreiheit. Wir dürfen ihm alles sagen. Und er ist nicht überfordert, er ist nicht geschockt, wenn wir ihm die Sachen erzählen, so wie es ist. Zumindest aus unserer subjektiven Sicht. Er macht uns keine Vorwürfe, aber wir dürfen ihn um Weisheit bitten. Und das ist auch eine gute Idee, dass wir innehalten und hören, was er dazu zu sagen hat. Ja, das Buch Habakuk finde ich toll. Das hat gerade 3 Kapitel. Das erste Buch fängt an, wo der Prophet Habakuk sagt, wie lange noch, Herr? Er sieht so viel Leid, er sieht so viele Probleme, er sieht, wie Mörder und Räuberbanden das Land verwüsten und unbeschreiblich grausame Dinge tut. Er sagt, Gott, wieso greifst du nicht ein? Im zweiten Kapitel fängt er an, mit Gott eine neue Sicht zu bekommen. Gott schenkt ihm eine neue Perspektive. Gott redet mit ihm. Und plötzlich kann Habakuk sehen, was noch kommt und dass das Blatt sich wenden wird. Und im dritten Kapitel bricht er durch und kann Gott loben und preisen. Auch wenn er noch keine Veränderung sieht, auch wenn noch keine Früchte am Baum sind, auch wenn noch keine Tiere im Stall sind, trotzdem sagt er, will ich den Herrn preisen und mich an ihm freuen. Er hat an der Stelle einen Durchbruch bekommen, einen Sieg im Herzen. Und manchmal ist es wirklich so, dass der Sieg im Herzen zuerst kommt, bevor sich die äußeren Umstände ändern. Genau dasselbe erlebt auch der Psalmist im Psalm 73. Er ist neidisch auf die Leute, die ungläubig sind, die scheinbar keine Schwierigkeiten im Leben haben, nicht mit irgendwelchen Widrigkeiten oder Krankheiten zu kämpfen haben. Und er hat das Gefühl, ich gehe hier leer aus, ich gebe mir hier Mühe, die haben, was ich mir wünsche. Und er schüttet sein Herz aus vor Gott, bis ungefähr in der Mitte des Psalms. Er sagt, dann kam ich in das Heiligtum Gottes und ich habe gesehen, was das Ende ist von diesen Menschen. Weil ohne Jesus laufen sie ins Verderben. Und er kann dann in einer neuen Art und Weise Gott loben und fröhlich sein und dankbar sein dafür, dass er mit Gott leben darf. Ja, das nächste Slide überspringen wir jetzt. Es gibt viele Arten, wie wir beten können. Und ein schönes Gebet ist das Gebet des Loslassens. Dass wir unser Anliegen vor Gott bringen, uns vorstellen, vielleicht das alles in eine Kiste zu packen und dann in Gottes Hände zu geben und sagen, Gott, du kümmerst dich drum. Oder das mit den Luftballons hat mir so gut gefallen, das Bild, da kann man Zettel schreiben und sagen, Gott, das ist es jetzt und ich gebe es ab in deine Hand. Andere Form von Gebet haben wir auch schon gemacht. Wir haben proklamiert, wer Gott ist, wie er ist, was er tun kann. Das ist natürlich in keinster Weise vollständig gewesen. Wir dürfen wissen, dass Gott uns hört und dass Gott uns versteht. Gebet ist eine Herzensangelegenheit. Und Gott ist gut. Und das, dass er so gut ist, bringt uns auch zum Umdenken. Als ich neu war in Dresden, das war 96, da wusste ich noch nicht so genau, wie es bei mir so beruflich weitergeht. Ich hatte ein paar Privatschüler, ein paar Englischkurse, ein paar Klavierschüler. Und da hat meine Nachbarin mir, um die Sache kurz zu machen, ein Auto geschenkt angeboten. Ich war völlig überwältigt. Und dann hat sie gesagt, ja, aber so toll ist es vielleicht nicht, weil man muss ja die Versicherung bezahlen. Wenn du willst, kann ich mal rausfinden, wie viel das ist. Und dann hat sie mir das dann gesagt, wie viel das ist. Das war natürlich viel Geld jeden Monat, weil ich vorher noch nie ein Auto hatte. Und am Anfang ist es richtig teuer. Und dann habe ich dankend abgelehnt und habe gesagt, naja, vielleicht gibt es jemanden, der das Auto wichtiger braucht als ich. Ich hatte auch nicht unbedingt für ein Auto gebetet. Ja, und ein paar Tage später bezahlen alle meine Schüler auf einmal. Und ich saß da und auf meinem Tisch war ein ganzer Haufen D-Mark-Scheine damals noch. Und da habe ich gesagt, Gott, vergib mir, ich habe dich unterschätzt. Ich hätte mir das Auto locker leisten können. Ja, und Gott hat mir aber dann später noch ein Auto geschenkt und es war sogar dann so, dass mir jemand die Versicherung bezahlt hat. Also Gott hat das noch getoppt. Und er ist ständig dabei, glaube ich, auch unser Vorstellungsvermögen zu erweitern, was wir ihm zutrauen. Wenn wir über seine Liebe nachdenken, was am Kreuz geschieht, da passiert in unserem Herzen was. Weil er hat am Kreuz alles Schlechte, alle Bosheit, alle Krankheit, alle körperlichen Schmerzen, alle seelische Gemeinheit getragen. Völlig unschuldig wurde er wie ein Verbrecher hingerichtet. Und er war in der Lage, am Kreuz zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Vergebung, die fließt in unser Leben in dem Moment, wo wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Retter. Da werden wir reingewaschen von aller Schuld und all dem, was wir falsch gemacht haben. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares. Ich sage manchmal, dass Vergebung sowas ist wie das Desinfektionsmittel, was dafür sorgt, dass Wunden heilen können. Während dagegen eine Entscheidung nicht zu vergeben so ähnlich ist, wie wenn ich Gift schlucke und hoffe, dass jemand anders dran stirbt, auf den ich sauer bin. Ja, wir empfangen am Kreuz. Am Kreuz empfange ich Vergebung, Heilung, Wiederherstellung für mich. Reinigung auch vom Schmutz und von der Schande der Sünde. Die Frau, die Jesus begegnet hat, in der damaligen Gesellschaft war sowieso ungewöhnlich, dass ein Mann sich auf Augenhöhe mit einer Frau unterhält, an der Öffentlichkeit. Die Jünger kommen später zurück von ihrem Shopping-Trip und wundern sich, dass Jesus mit einer Frau redet. Jesus ist da ganz frei. Auch, dass sie eine samaritische Frau ist, obwohl Juden mit den Samaritern nichts zu tun haben, haben wir ja vorhin in dem Text gelesen. Jesus ist da ganz frei. Für ihn gibt es diese kulturellen, was weiß ich's, nicht. Und auch nicht dieses zwischen den Geschlechtern. Er geht direkt zu auf jeden Menschen, der bereit ist, mit ihm in Kontakt zu treten. Die Frau hatte auch eine Serie von Missgeschicken gehabt. Das war wie ein Teufelskreis. Mit dem ersten Mann war es, wir wissen nicht, wie es zu Ende ging. Ist er gestorben oder hat er sich scheiden lassen von ihr oder sie sich von ihm? Wir wissen das nicht. Und beim zweiten wieder und beim dritten wieder und beim vierten wieder. Manchmal haben wir das in unserem Leben, dass so Sachen sich scheinbar immer wiederholen. Es ist wie ein Teufelskreis. Und die Macht des Bösen ist zerbrochen am Kreuz. Und Jesus begegnet dieser Frau und ihr Leben wird neu. Ihr Leben kriegt eine neue Perspektive, ihr Leben kriegt eine neue Vitalität. Es geht in eine neue Richtung. Ja, also ein Teufelskreis, das kann auch sein wie ein Fluch. Und jeder Fluch ist auch zerbrochen am Kreuz. Und am Kreuz wird jeder Fluch in Segen umgewandelt. Vom Kreuz fließt lebendiges Wasser, fließt Segen. Und damit es geschehen kann, ist es wichtig, dass nichts den Fluss hemmt. Manchmal ist es ja so, wenn man zum Beispiel eine Badewanne vollgelaufen hat, da muss man ja da so einen Pfropfen reintun, damit das Wasser nicht abläuft, weil man ja ein Weilchen auch das haben möchte, das Wasser. Aber wenn das Wasser dann schön schmutzig ist, dann ist es gut, diesen Pfropfen rauszuziehen, dass der Dreck raus kann und der Fluss gegeben ist. Und Jesus möchte diesen Pfropfen manchmal in unserem Leben, dass der Dreck raus kann, wegnehmen. Und das geschieht durch Vergebung. Im Vater Unser heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Also, oder vergeben haben. Es wird vorausgesetzt, dass wir vergeben haben. Also, es ist wichtig, dass wir in der Vergebung leben. Einerseits Vergebung empfangen und auch Vergebung dann anderen geben. Und natürlich, vergeben heißt nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss. Deswegen dürfen wir auch beten, erlöse uns von dem Bösen. Und Vergebung sollen wir möglichst sofort. Wayne sagte mal schön, am besten innerhalb von einer Minute, wenn jemand einen verletzt hat. Ja, weil manchmal sagt jemand, ja, du weißt ja gar nicht, wie schlimm das ist, was ich erlebt habe. Jesus weiß es. Und er konnte am Kreuz den Leuten vergeben, die ihn gepeinigt haben. Und ich möchte uns jetzt einfach ermutigen, dass wir, so wie wir damals in Rom an diesen kleinen Brunnen an der Straßenseite, da ist Trinkwasser drin, unsere Flaschen gefüllt haben, weil das Wasser eben dort so frisch ist und weil es auch kostenlos ist, möchte ich uns ermutigen, dass wir zu Jesus kommen und dass wir auch so wie diese Frau ihn darum bitten, dass er uns füllt, dass er uns dieses lebendige Wasser gibt, weil wir brauchen Wasser zum Leben. Und dieses Wasser, das kann auch allen Schmutz und allen Frust oder was wegwaschen. Ich denke, diese Frau, warum ist sie zur Mittagszeit Wasser holen gekommen? Normalerweise, wenn man Wasser holt, macht man das früh morgens oder spät abends. Und wahrscheinlich wollte diese Frau niemanden treffen, weil sie in dem Dorf bekannt war und sie hatte keine Lust auf die Hänseleien der Leute. Und jetzt hat sie dort Jesus getroffen. Und die Begegnung mit Jesus macht was mit ihr. Nachdem Jesus zu ihr gesagt hat, du hast diese ganzen Männer gehabt und der du bist, ist nicht dein Mann, da sagt sie, oh, ich sehe jetzt, du bist ein Prophet. Ja, Jesus ist ein Prophet und auch er ist mehr als ein Prophet. Und wir haben jetzt diese prophetische Woche und das ist voll spannend, weil der Geist von Jesus ist ein prophetischer Geist. Und er kann auch seinen Kindern, also in der Gemeinde, auch Offenbarungen geben in Momenten, wo es hilfreich ist, wo es dazu beiträgt, dass Heilung geschieht, wo es dazu beiträgt, dass Leute freigesetzt werden. Und diese Frau wurde freigesetzt. Sie bekam eine Gabe, sie bekam das ewige Leben, sie bekam einen neuen Dienst. Plötzlich hatte sie Kraft im Herzen, Kraft in den Füßen und Autorität in der Stimme. Wie kommt das, dass sie allen Leuten plötzlich erzählen kann, schaut, kommt her, ich habe jemanden getroffen, der hat mir alles gesagt, was ich in meinem Leben gemacht habe. Wie kommt es, dass die Leute dann reagiert haben und ihr nachgefolgt sind? Jesus hat ihr Autorität gegeben. Und die Leute kommen und sie glauben an Jesus und danach sagen sie zu der Frau, dein Zeugnis, ja, das war gut, aber jetzt haben wir direkt mit ihm gesprochen und jetzt glauben wir, jetzt sind wir sicher. Und Jesus möchte, dass wir sicher sind. Und wenn du heute hier neu bist und das alles für dich neu ist, du darfst zu Jesus kommen und du darfst von ihm lebendiges Wasser und ein neues Leben empfangen und du darfst dir sicher sein in deinem Glauben. Du darfst dir sicher sein, dass Jesus vertrauenswürdig ist. Ja, und wenn wir uns selber füllen lassen mit dem lebendigen Wasser, dann können wir den Segen auch weitergeben. Und mir gefällt das Bild von dem Bergbach so. Im Bergbach, da fließt das Wasser über Steine und dann wird es weiß, es wird mit Sauerstoff angereichert und mit Mineralien und es sprudelt. Und Jesus möchte in unserem Leben auch, dass es sprudelt, dass diese Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Und er sagt, wenn du wüsstest, was für eine Gabe, vielleicht können wir mal innehalten und Jesus fragen, was für eine Gabe möchtest du mir heute geben? Die größte Gabe ist natürlich das ewige Leben in Jesus. Aber Jesus gibt auch verschiedene Gaben, zum Beispiel eine prophetische Gabe oder eine Gabe, anderen Leuten von Jesus zu erzählen oder die Gabe der Heilung, wie wir vorhin in den Zeugnissen gehört haben. Praktische Tipps. füll dein Herz mit Gottes Wort. Also Gottes Wort, die Bibel, liest täglich drin. Und manchmal ist es auch gut, Buch zu führen. Was sagt mir Jesus? Was habe ich jetzt gelesen heute? Und es ist auch gut, anderen Leuten zu helfen, den Segen weiterzugeben. Und anderen Leuten gegenüber wertschätzend zu sein. Weil in dem Korintherbrief, da wird der Leib Christi verglichen mit einem Körper. Und die Körperteile, die man nicht sieht, die sind manchmal noch wichtiger als die, die man sieht. Das Herz ist vielleicht noch wichtiger als die Nase. Aber Nase ist auch wichtig. Ja, und zuletzt erlaube, dass Jesus dein Auerthema, wenn du eins hast, so, dass Jesus das in Segen verwandelt, so wie er das bei der Frau getan hat. Sie hatte ein Auerthema und Jesus hat ihr eine neue Perspektive, eine neue Kraft, einen neuen Sinn gegeben für ihr Leben. Und vielleicht ist heute dein Tag, wo du das empfängst. Ich glaube, Jesus möchte heute unter uns auch Vorurteile wegnehmen, wo wir Vorurteile haben gegen Menschengruppen oder auch gegen das andere Geschlecht. Er möchte auch Vergebung schenken für Sachen, die wir falsch gemacht haben und Menschen aufrichten, die sich minderwertig fühlen und Teufelskreis durchbrechen. Und ich möchte jetzt Jesus bitten und vielleicht können wir alle zusammen auch Jesus bitten, das lebendige Wasser zu empfangen.